Liebe Gemeinde, darf man beim Beten rauchen? Vermutlich nein, insbesondere wenn man an eine Gebetsgemeinschaft denkt. Aber darf man beim Rauchen beten? Je mehr, desto besser, oder? Hat Gott Anspruch auf meine ungeteilte Aufmerksamkeit, auf ablenkungsfreie Momente, in denen ich nicht etwa aus Zeitgründen zwei Dinge miteinander verbinde? Oder freut er sich, wenn ich ihn nicht ausgrenze aus bestimmten Bereichen meines Lebens? Bin ich vielleicht sogar leichter erreichbar? Hat Gott besser Zugang zu mir, wenn ich gerade nicht so spirituell bin, sondern ganz natürlich? Und wie immer, es gibt keine grundsätzlichen Antworten. Gott hat uns als Individuen erschaffen. Und was für den einen okay ist, kann für den anderen sehr wohl falsch oder selbstbetrügerisch sein. Schwieriger wird so eine Schmunzelfrage, wenn das, was hinterfragt wird, gesellschaftlich akzeptiert oder allgemeingut ist. Ist die Versicherung oder das Finanzamt eine Obrigkeit? Muss ich ein Gesetz befolgen, das ich für Vernunft oder gar sittenwidrig halte? Egal, ob auf dem Finanzamt, im Sozialamt oder im Straßenverkehr, wer entscheidet, was richtig oder falsch ist? Und was beeinflusst meine Entscheidung? Und noch komplizierter wird die Sache, wenn die Frage meinen ganz persönlichen Maßstäben unterliegt. Haben Sie Sport getrieben, fragt mich mein Arzt. Naja, zweimal zu Fuß ins Café ist doch auch schon ein Mehr an Bewegung, oder? Haben Sie die Mail pünktlich abgeschickt? Naja, 23.58 Uhr am Stichtag ist pünktlich, oder? War das teuer? Haben Sie sich gut vorbereitet? Spätestens bei solchen Fragen wird klar, keiner lügt. Wahrheit ist relativ. Wenn meine Frau sich keine Mühe mehr gibt, habe ich doch auch Anspruch auf ein bisschen Liebe, sagt mir einmal ein Mann. Wenn mein Mann nie Zeit für mich hat, halte ich das nicht aus, erklärt eine Ehefrau. Und wer von uns darf über ungestillte Bedürfnisse richten? Das geht unserem David nicht anders. Der Mann ist König. Da wird man sich doch mal eine hübsche Frau gönnen dürfen, oder? So ein kleiner Seitensprung interessiert nicht weiter. Dumm nur, dass dieser Seitensprung nicht ohne Folgen bleibt und er das Kind jetzt irgendwie dem richtigen Ehemann unterjubeln möchte. Also gewährt er seinem Heerführer Uria ganz großzügig Urlaub, Heimaturlaub. Dumm ist nur, dass der aus Treue zum Heer nicht etwa nach Hause zu seiner Frau geht, sondern die Nacht im Palast verbringt und das sogar drei Nächte lang. Also schickt ihn David auf ein Himmelfahrtskommando, auf dem er erwartungsgemäß fällt. Diese Geschichte ist so pikant skandalös, dass sie Stoff für ganze TV-Serien und Dokusoaps hergibt. Von genau solchen prickelnden, erotisch spannenden Geschichten leben ganze Sender. Sex and Crime pur. Und nun lese ich uns aus dem zweiten Samuel-Buch den letzten Vers von Kapitel 11 und die ersten aus Kapitel 12. Aber die Tat, die David getan hatte, missfiel Jahwe. Da sandte Jahwe den Propheten Nathan zu David. Als er zu ihm kam, sprach er: In einer Stadt lebten zwei Männer, ein Reicher und ein Armer. Der Reiche besaß Kleinvieh und Rinder in großer Zahl. Der Arme aber hatte nichts als ein einziges Lämmchen. Das hatte er sich gekauft und aufgezogen. Es war bei ihm und wurde mit ihm und seinen Kindern groß. Es aß von seinen Bissen und trank aus seinem Becher. Es schlief auf seinem Schoß und er hielt es wie eine Tochter. Da kam ein Wanderer zu dem reichen Mann. Aber der brachte es nicht über sich, eines von seinen Schafen oder Rindern zu nehmen, um es für den Gast, der zu ihm gekommen war, herzurichten. Darum nahm er das Lämmchen des armen Mannes und bereitete es dem Mann, der zu ihm gekommen war, zu. Da wurde David sehr zornig und sagte zu Nathan: So wahr Jahwe, der Herr lebt, der Mann, der sowas getan hat, ist ein Kind des Todes. Das Lamm soll er vierfach ersetzen dafür, dass er eine solche Tat begangen und keine Schonung geübt hat. Darauf sprach Nathan zu David: Du bist der Mann. So spricht Jahwe, der Gott Israels. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und ich war es, der dich aus der Hand Sauls gerettet hat. Auch gab ich dir das Haus deines Herrn und die Frauen seines Herrn an deinen Busen. Ich vertraute dir das Haus Israel an und das Haus Juda. Und wäre das noch zu wenig gewesen, so hätte ich dir noch dies und jenes hinzugefügt. Warum aber hast du Jahwe missachtet, indem du tatest, was böse ist in seinen Augen? Da sagte David zu Nathan: Ich habe gegen Jahwe gesündigt. Nathan antwortete David: So hat dir auch Jahwe deine Sünde vergeben. Du wirst nicht sterben. Weil du aber durch diese Tat Jahwe gelästert hast, so soll der Sohn, der dir geboren wurde, unbedingt sterben. Hierauf ging Nathan nach Hause. Diese Geschichte erzählt von einem Selbstbetrug. Aber sie erzählt auch vom seelsorgerlichen Handeln Gottes. Und wir wollen heute Morgen ein paar Details von Gott als Seelsorger mal miteinander betrachten. Dem Herrn aber missfiel die Tat, die David begangen hatte. So endet der Bericht davor. Eigentlich kräht kein Hahn mehr danach. Uriah ist im Krieg gefallen, seine Frau ist Witwe, hat die Totenklage gehalten, das Kind kriegt einen Vater, die Trauerzeit ist eingehalten, also ist alles in Butter. Tausende solcher heimlichen, vertuschten Fehltritte kommen eigentlich jeden Tag vor, oder? Machtmissbrauch, Seitensprünge, Korruption, im Kleinen wie im Großen gehen unsere Vergehen gerade mal noch gut aus. Keiner hat gemerkt, dass ich nicht ganz redlich war. Keiner hat gemerkt, dass ich geschwindelt habe. Also brauche ich das auch nicht an die große Glocke hängen. Dem Herrn aber missfiel es. Diese Geschichte hat die Kraft, unser Gewissen zu schärfen und nicht abstumpfen zu lassen. Sie erinnert uns an die Maßstäbe Gottes. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht lügen, weil über allem steht: Ich bin der Herr, dein Gott. Gottes Regeln werden von unserem Selbstbetrug nicht außer Kraft gesetzt. Und schon gar nicht durch den Zeitfaktor. Sünde verjährt nicht, auch wenn das in unserer Gesellschaft manchmal so zu sein scheint. Gott ist nicht linear unserer Zeitvorstellung unterworfen. Von Ewigkeit zu Ewigkeit bedeutet, alle Ereignisse der gesamten Welt und alle Ereignisse meines persönlichen Lebens stehen Gott jederzeit präsent zur Verfügung. Gott ist Herr der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Wenn das Volk Israel also betete: Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit, gedenke an dich, dann ist das nicht so, dass Gott in seinem Gedächtnis kramen muss und sagen muss: Ach ja, stimmt, die waren mir ja früher mal gehorsam, die sind bloß jetzt abfällig gewesen. Nein, Gott hat sie jederzeit präsent vor Augen. Gott steht alles Wissen der Weltgeschichte sogar jederzeit zur Verfügung. Was das für Seelsorge und Gottesbeziehung bedeutet, können wir heute Morgen überhaupt nicht ausloten, können wir eigentlich überhaupt nicht erfassen. Aber für diesen Text bedeutet es: Gott hat Davids Sünde im Blick. Zeit verstreichen lassen heißt nicht, Gras über eine Sache wachsen zu lassen. Nachdem ihr Ehemann gefallen ist, hält Bathseba Trauerklage, Totenklage um ihren Mann. Es werden vermutlich 30 Tage gewesen sein, wir wissen es nicht genau. Das kann zwischen 7 Tage als kürzester und 70 als längster gewesen sein, da gibt es keine eindeutige Aussage. Aber sie darf ihren Mann betrauern. Wir wissen nicht, ob sie ehrlich um ihren Mann getrauert hat oder ob sie vielleicht ganz froh war. Wir wissen nicht, ob sie die Beziehung zu David freiwillig oder unfreiwillig eingegangen ist. Wir wissen auch nicht, ob sie sich als Geliebte des Königs Vorteile erhofft hat oder geschmeichelt war oder ob ihr das alles andere als recht war. Alles offen. Doch sie wird in den Palast gebracht, hält die Trauertotenklage, ihr Schwangerschaft wird ausgetragen, das Kind wird geboren. Erst dann schickt Gott Nathan zu David. Bemerkenswert, oder? Gott lässt sich für meine Begriffe erstaunlich viel Zeit. Wir sind viel schneller mit unseren Empörungen und Protesten. Nicht nur unsere Medien sind viel, viel schneller im Enthüllen und auch in moralischen Entrüstungen. Und auch wir sind ziemlich viel schneller fertig mit unserem Urteil. Gott deckt Schuld auf, aber zu seiner Zeit. Nicht zu dem, was wir für angemessen halten. Wenn wir also von Schuld erfahren, als Zeuge, als Beobachter, als Zuhörer, dann gilt es, trotz aller gesunden Emotionen Geduld zu wahren. Gott ist Richter, nicht wir. Wer für die Seele des anderen Sorge tragen will, muss sich diese Sorge erstmal entwickeln lassen. Vielleicht kommt ja auch jemand von selbst zur Besinnung. Vielleicht muss ich auch erst den Balken aus meinem eigenen Auge entfernen lassen, ehe ich mich um den Splitter beim anderen kümmere. Oder eine Situation entwickelt sich ganz anders, als das zu erwarten gewesen wäre. Als die Zeit erfüllt war. Gottes Eingreifen gilt der kleinen Schuld genauso wie der großen. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn und als die Zeit reif ist, sendet er Nathan. Propheten sind nun nicht gerade bekannt für ihre verschwommenen oder harmlosen Reden. Unser Dozent sagte neulich mal im Unterricht, also wenn Sie eine Predigt beginnen mit "Verflucht seid ihr", dann ist das nicht der optimale Einstieg in gewaltfreie Kommunikation. Und auch David fängt nicht so an. Nathan fängt nicht so an. David, Mensch, was hast du dir dabei gedacht? Spinnst du? Das konnte doch nicht gut gehen. Hast du eine Schraube locker, eine andere Frau zu nehmen? Das hätte dir klar sein müssen. Nein, so nicht. Nathan haut David die Wahrheit nicht um die Ohren wie einen nassen Lappen. Er erzählt ihm eine rührende, eine herzbewegende Geschichte. Man könnte natürlich behaupten, gute Rhetorik des Propheten. Ich aber glaube, da steckt mehr dahinter. Ob David schon vorher mal Gewissensbisse hatte und diese in der Arbeit ertränkt hat oder verdrängt hat oder in Stress untergegangen sind, wissen wir nicht. Es gibt Zeiten, da sind wir blind für unsere eigenen Lügen. Oder wir lügen uns sogar die Hucke voll. Aber mit dieser kleinen Geschichte hält Nathan David ganz sanft einen Spiegel hin, statt ihm eine Ladung Vorwürfe vor den Latz zu knallen. Ganz behutsam öffnet er eine Tür zu Davids Herzen. Er tastet sich vor zu einer Wunde, statt scharf abzukratzen. Er macht damit erst möglich, dass David zur Besinnung kommt. Nathan nennt Schuld sehr wohl beim Namen. Aber er überstürzt nicht durch eine vorschnelle, richtende Reaktion. Er sagt nur, du bist der Mann, mehr nicht. David reagiert genauso, wie wir alle reagieren, wenn wir von der Schuld anderer hören. Todesstrafe für alle Pädophilen. Eine Frau, die ihr Baby zu Tode schüttet, gehört lebenslänglich hinter Gitter. Vergewaltiger gehören aufgehängt. Wer korrupt ist, darf nicht im Vorstand sein. Nicht die gesunde Empörung ist das Problem, sondern unser vorschnelles Richten. Und das ist bei David nicht anders. Bemerkenswerterweise ist das Gerechtigkeitsempfinden des Königs komplett intakt. Es wäre manchem Regierungsmitglied heutzutage zu wünschen. David reagiert vorhersehbar. Und genau das macht sich Nathan zunutze. Vielleicht hat er sogar darauf gehofft. Doch dann bleibt Nathan da. Er dreht sich nicht um nach diesem Abgang und lässt die Tür ins Schloss knallen. Er ist anwesend und er hält aus. Was immer jetzt auch folgt, Einsicht, Protest, Bestrafung des Propheten, Depression oder Abwiegeln, Nathan bleibt da. Er hält diese Spannung, diese Situation aus. Also Nathan, ich bitte dich, was muss ich so eine hübsche Frau nachmittags auf meiner Terrasse baden? Direkt unter meinem Fenster, in meiner Mittagspause. Ich bin ein gesunder Mann mit gesunden Bedürfnissen. Und was kann ich dafür, dass der Uriah im Kampf fällt? Ich wollte ihm die Chance geben, sich unter Beweis zu stellen. Der hätte mit einer Gehaltserhöhung aus dem Krieg heimkommen können. Und eine Tapferkeitsmedaille hätte er sich zusätzlich verdienen können. Was wäre, wenn David so oder ähnlich reagiert hätte? Eine Selbstlüge kann ich durch Selbstrechtfertigung hervorragend steigern. Ich kann den Selbstbetrug vergrößern. Nicht selten begegnet uns in seelsorgerlichen Gesprächen noch ein Mehr an Lüge. Und da gibt es kein Durchdringen. Ein Nagel mehr am Kreuz Jesu. Unser hartnäckiges Leugnen von Schuld. Aber Schuld soll aufgedeckt werden, um Gottes Sieg zu errichten, nicht um uns fertig zu machen. Und diese Geschichte erzählt uns, wie Gottes Liebe und Gottes Gnade verändernd, helfend, korrigierend und heilend eingreift. Denn David stellt sich dem Schmerz und der Scham. Ein König findet zur Buße. In aller Aufrichtigkeit, in aller Geradlinigkeit bekennt David: Ja, ich bin der Mann. Ich habe Schuld auf mich geladen. Und dann darf er erleben, Gott macht mit mir weiter. Wir hätten vermutlich gleich geschrien: Rücktritt, Machtwechsel, sofortige Trennung von Batseba. Doch Gott ist anders. Gott ist ein allmächtiger Seelsorger. Der völlig überzogene Urteilsspruch Davids wird revidiert. Nathan darf ihm die Gnade Gottes ankündigen. Du bleibst König. Gott verzeiht. Gott macht weiter mit dir und deiner Familie. Nicht so, wie du dir das erträumt hast. Das Kind wird sterben. Aber meine Linie mit dir und deinem Haus, die setze ich fort. Und das ist wohl die wichtigste Aufgabe im Leben jedes Seelsorgers und im Leben jedes Christen. Gottes gnädige Zuwendung verkünden, aufrichten, ermutigen, Gnade zusprechen. Nicht bei der Sünde und bei der Schuldanerkenntnis stecken bleiben. Seine Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu. Nun könnte man argumentieren, und das Kind? Ist das Kind nicht Opfer unschuldiger Umstände? Was kann das Kind dafür, dass die Eltern gesündigt haben? Ist Gott da nicht ungerecht? Theologen argumentieren hier an dieser Stelle, dass Gott damit schon vorausnimmt, dass eines Tages aus diesem Hause Davids ein anderer Nachkomme unschuldig sterben wird, um zu sühnen, was eben nicht wiedergutzumachen ist. 900 Jahre später wird ein Kind aus dem Geschlecht Davids geboren, das die Sünde der Welt ans Kreuz trägt, Jesus Christus. Liebe Gemeinde, können wir mit diesem Wissen um die Seelsorge Gottes uns unsere eigenen Selbstlügen anschauen? Ja, das wäre schon die erste. Denn natürlich sind wir offen, wenn uns jemand auf unsere Vergehen anspricht. Das wäre die zweite. Und natürlich würden wir das auch einsehen und ändern, wenn das so ist. Aber ich habe keine Fehler, ich habe nur Special Effects. Das wäre dann Lüge Nummer drei. Auch uns, dir und mir, gilt Gottes persönliche Seelsorge. Und es ist genau hier und jetzt der richtige Moment, die richtige Gelegenheit, um innezuhalten. Vielleicht bist du ja in der Zeitphase und Gott gibt dir Gelegenheit, die Sache nochmal zu überdenken. Gibt es etwas, über das schon Gras gewachsen zu sein scheint? Oder wo dein Gewissen sich mal geregt hat, aber du das erfolgreich beiseite gelegt hast? Oder wo verdrängst du, wo bist du im Stress? Oder hast du die alte Geschichte schon längst wieder gut gemacht? Oder hattest du gerade eine Begegnung mit deinem persönlichen Nathan? Bist du herausgefordert, auf etwas zu reagieren, das dir so gespiegelt wird? Was ärgert dich? Worüber regst du dich vielleicht auch auf? Könnte es sein, dass etwas, worüber du dich in deinem Umfeld empört, mehr mit dir zu tun hat, als du glaubst? Ist Buße, Metanoia, Umkehr, Kurskorrektur angesagt? Dann lass dir zusprechen, dass Gott bei dir bleibt. Dass Gott es mit dir aushält, auch wenn du dich vielleicht sehr beschämt fühlst, vielleicht auch durch Erniedrigung gehst. Oder erlebst du gerade Gottes Barmherzigkeit, die die Konsequenzen deines Handelns weit geringer ausfallen lässt, als du es eigentlich verdient hättest? Macht sich gerade Vergebung breit? Erlebst du die Befreiung aus einer Selbstlüge und dein Umfeld mit dir? Darf gerade etwas von Gottes Gerechtigkeit und Barmherzigkeit in deinem Leben aufleuchten? Es ist schwer, den schmerzhaften Schritt des Eingeständnisses zu gehen, ich bin die Frau, ich bin der Mann. Aber auch als irrender und als reuiger Mensch bereitest du Gott Ehre. Du lebst zu seinem Lob. Du trägst zur Verkündigung bei, wenn du dich auf Wahrwerden einlässt. Die Wahrheit soll euch frei machen, nicht depressiv, nach dem Motto, so schrecklich war ich, so schlimm bin ich. Selbstverlogene und unauthentische Christen sind keine guten Zeugen, mal abgesehen davon, dass sie sich selbst am meisten schaden. Aber für deine schmerzliche und vielleicht schamverkrustete Einsicht gilt, es wird Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Gott möchte wieder Party im Himmel feiern. Gibst du ihm dazu den Anlass? Amen.